Kapitel 26, Trakenia, erster Teil. Der gigantische Feuerschweif drang in die Atmosphäre von Trakenia ein und schoss auf eine eigenwillig aussehende Erhöhung zu. Ein ovaler, nach oben gerundeter Berg, der durch unregelmäßig angebrachte Säulen gestützt wurde. Der Feuerkomet setzte 300 Meter vor diesem unwirklich aussehenden Berg auf. Es entstand eine gewaltige Nebelschleierwolke, die sich langsam unterhalb um den runden Berg legte. Der Himmel erschien in einer mystischen graubraunen Farbe. Die Warnanzeigen im Armaturenbrett blinkten rot. Kein Sauerstoff vorhanden, den Jonah, Danica und Kolo einatmen könnten. Die Lufthülle dieses Planeten hat eine andere Zusammensetzung. Auch das noch! Das war's, Freunde. Unsere Reise ist zu Ende. Beten wir das Vaterunser, sagte Danica geschockt. Danica, das Universum ist unendlich, aber die Drachen sind endlich. Weißt du, Gott hat vielleicht die Welt erschaffen, aber bestimmt nicht diese Ungeheuer. Ich finde sicher einen Ausweg. Lass mich nachdenken, sagte Jonah und blickte Danica an. Irgendwas stimmt hier nicht. Die Drachen müssen doch auch atmen. Die brauchen ebenso Sauerstoff. Habt ihr Bäume gesehen? Ich nicht. Also wovon kriegen die Ungeheuer ihren Sauerstoff? Denkst du an das, was wir in der Schule gelernt haben? Über die, fragte Danica. Genau, über die Cyanobakterien. Unsere Erdatmosphäre bestand in ihrer Anfangsgeschichte hauptsächlich aus Kohlendioxid. Cyanobakterien schufen durch ihr Abfallprodukt praktisch Sauerstoff. Und genau diese Cyanobakterien gelten als die ersten Organismen der Erdgeschichte, die eine Photosynthese betrieben haben. Die Ozeane der Erde besiedelten sie seit fast 4 Milliarden Jahren, also lange bevor sich Pflanzen und Bäume entwickeln konnten. Was willst du damit sagen, Jonah? Fragte Danica. Weißt du, der von den Cyanobakterien ausgeschiedene Sauerstoff sammelte sich in unzähligen Bläschen. Auch heute noch sind diese Bakterien die Kings unter den Sauerstoffproduzenten. Die Cyanobakterien betreiben eine 10-mal so wirksame Photosynthese wie höher entwickelte Pflanzen. Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Jonah, dann könnten die Cyanobakterien bei der Umgestaltung dieser unheimlichen Welt geholfen haben. Ja, das glaube ich. Weißt du, ein anderer wichtiger Sauerstofflieferant wäre der Wald. Nur ich sehe keinen Wald auf diesem Drachenplaneten.
Und was willst du jetzt tun?
Fragte Kolo neugierig. Vermutlich kann die Instrumentenanzeige die alleinige Sauerstoffproduktion der Cyanobakterien nicht definieren. Auf jeden Fall enthält die Luft da draußen 22,042% Sauerstoff, also etwas mehr über 1% als auf der Erde. Die Stickstoff- und Kohlendioxidwerte sind nur minimal verändert. Also es besteht für uns keine Gefahr. Wir werden die Sauerstoff-Saugrohre vom Jaguar herausfahren, ziehen den Cyanosauerstoff in den Jaguar und werden ihn langsam einatmen. Wir bleiben im Jaguar sitzen. Vorsichtshalber, ich denke mal, in einer halben Stunde könnten wir raus. Sollten wir nicht besser unsere Schutzanzüge anziehen? Aymara hat uns diese doch wärmstens empfohlen, meinte Danica und schaute Jonah fragend an. Und so sprachen die drei über die neuartigen weißen Schutzanzüge, die von den Technikern auf Apandera in jahrelanger Forschungsarbeit entwickelt wurden. Man legte nämlich die Erkenntnisse über die Nanotechnologie zugrunde. Diese Nanosierung kann den menschlichen Körper nicht nur schützen, sondern auch beeinflussen. Es wurde ein Material entwickelt von unvorstellbarer Präzision. Nur 1/50 eines menschlichen Haares beträgt die Größe der Bausteine, aus denen die Forscher auf Apandera einen Stoff entwickelten. Und der ist sogar absolut kugelsicher. Die Forscher machten sich den Magnetismus zunutze. Sie entwickelten mikroskopisch kleine Eisenpartikel, die blitzschnell auf ein magnetisches Feld reagieren. Die Eigenschaften von Materialien ändern sie in Bruchteilen von Sekunden. Aus Sicht der Forscher ist der spezielle neue Stoff eine magnetoreologische Flüssigkeit. Ohne ein Magnetfeld ist sie so flüssig wie verdünnter Magerquark. In der Nähe eines magnetischen Feldes wird die Flüssigkeit aber dann extrem zäh. Es ist kaum möglich, den Stoff irgendwie zu durchdringen. Somit kamen die Forscher zu dem Ergebnis, dass sich diese Eigenschaft bestens zur Herstellung eines aktiven Schutzanzuges eignet. Im Normalfall ist der Stoff also weich und flexibel. Aber sobald ein Gegenstand oder eine Kugel darauf trifft, wird der Stoff härter als Stahl. Die Moleküle im Stoff werden völlig neu ausgerichtet, weil im Material ein Magnetfeld entsteht. Somit wird der Schutzanzug wie von Geisterhand zum perfekten Körperpanzer. Kommt es aber trotzdem zu einer Verletzung des Anzugträgers, werden künstliche, winzig kleine Muskeln aktiviert, die sich im Schutzanzug befinden. Für diesen Zweck haben die Chemiker bewegliche Kunststoffmoleküle im Material integriert. Unter dem Mikroskop betrachtet sehen die Moleküle aus wie kleine Scharniere. Faszinierend fanden die Chemiker und Forscher den Umstand, dass im Notfall beim Träger des Schutzanzuges sogar Herzmassagen durchgeführt, Wunden abgebunden und Medikamente verabreicht werden können. In dem Anzug haben die Chemiker in Zusammenarbeit mit den Technikern sogar staubkorngroße Funkchips eingearbeitet. Diese können Hilferufe aussenden. Diese geniale Erfindung apanderischer Wissenschaftler, Forscher, Techniker und Chemiker ist ein Kommunikationssystem, das das Leben nicht nur von Jonah, Danica und Kolo retten könnte, sondern auch ihre Aktionen überwachen kann.
Leute, ich habe keine Probleme mit dem Cyanosauerstoff. Meine Lunge applaudiert vor lauter Luftfreude. Und bei euch? Fragte Jonah.
Keine Probleme.
Alles bestens, antworteten Danica und Kolo fast gleichstimmig.
Starten wir unser Abenteuer. Es war ein langer Weg bis hierher und der hört bestimmt nicht auf. Wir sind immer noch am Anfang. Es kommt nicht wirklich zu einem Ende. Was wir erleben, ist eine Geschichte, die wohl überhaupt nicht aufhört. Also Leute, der Worte sind genug gewechselt. Lasst uns nun endlich Taten sehen, sprudelte Jonah heraus.
Jonah, kann es sein, dass dein Urgroßvater Goethe hieß?
Jetzt hast du aber ganz schön faustiert, sagte Danica leicht genervt.
Meinst du? Naja, also wir gehen jetzt raus und ziehen uns erstmal die Schutzanzüge über.
Follow me, befahl Jonah. Gesagt, getan. Aus dem Kofferraum des Jaguars entnahmen sie die drei weißen Schutzanzüge, die sich passgenau den drei Körpern anschmiegten. Jeder zog sich seinen Anzug an. Jonas Anzug war so konstruiert, dass sein am rechten Oberschenkel befestigter Wundstab perfekt hineinpasste. Kolo sah richtig goldig darin aus. Das Material dieser Schutzanzüge legte sich derart eng an die Körper der drei Abenteurer an, dass Danica und auch Jonah richtig sexy aussahen. Drei Kosmos-Soldaten auf Friedensmission. Ein toller Anblick. Jonas dreifarbige Cap passte sogar zu dem Anzug. Jonah befestigte nun die ca. 25 cm runde Tasche, die ihm Prinz Aymara zur Aufbewahrung des Aerons gegeben hatte, auf dem dafür vorgesehenen Platz auf dem Brustbereich des Schutzanzuges. Es war die speziell für das Aeron angefertigte Schutztasche.
Danica schaute zum Himmel und schrie. Vom All schoss plötzlich ein glutrot leuchtender Feuerball auf den Drakenia-Planeten zu. Er zog einen gewaltigen Feuerschweif nach sich. Glücklicherweise schlug er weit hinter dem Horizont auf. Es leuchtete unheimlich. Jonah wollte etwas sagen, aber die Lichtblitze, die er jetzt am Horizont sah, machten ihn nachdenklich. Das unwirkliche Licht zog den Himmel hinauf, tauchte die Landschaft in eine gespenstische Szenerie. Ein gewaltiger Windstoß folgte. Unerwartet war das unheimlich rot-grün-blaue Licht wieder verschwunden, genauso schnell, wie es gekommen war. Die drei Abenteurer sahen für einen kurzen Moment eine unwirkliche, lebensfeindliche Landschaft, durchzogen von Einschlagkratern und seltsamen, tellerförmigen, runden Bergen, die auf Stelzen standen. Aus den eigenartigen Öffnungen entwichen nebelartige, weiße Schwaden.
Oh, die Dinger sehen aus wie große Topfdeckel.
Komische Haltestützen sind da dran, sagte Jonah mit einem verschmitzten Lächeln und fügte seinen zwei Sätzen noch drei weitere hinzu.
Danica, dein Schutzanzug steht dir echt gut.
Das ist eben der feine Unterschied zwischen angezogen und gekleidet. Der Schutzanzug ist für deinen Körper und für meine Sinne, meinte Jonah.
Prompt reagierte Danica.
Also eben für Mädchen, die sich nicht alles anhängen lassen. Dein Anzug sieht aus wie ohne, nur verführerischer.
Was Jonah in dieser Minute dachte, das sollte ich hier besser nicht erzählen.
Jetzt war es Kolo, der laut schrie. Nur etwa 30 Meter vor der Crew kroch aus dem Boden kommend irgendetwas undefinierbares, rotblaues Etwas. Es sah aus wie eine Röhre. Sie stellte sich steif hin. Dann wurde sie größer, strebte unaufhaltsam dem Himmel entgegen. Als sie eine Höhe von mindestens 300 Meter erreicht hatte, folgte ein dumpfer Knall. Die Röhre löste sich in Staub sprühend im Nichts auf. Jonah, so wird das nichts. Wir können nicht per Fuß das Aeron suchen. Lass uns doch erst mal über den Planeten fliegen. Sicher werden wir irgendwo das Aeron entdecken, sagte Danica. Ja, der Meinung bin ich auch. Kommt, Freunde, steigen wir ein und fliegen los. Suchen wir das Aeron, reagierte Jonah. Er drückte den Startknopf des Hams-Antriebes. Der Jaguar erhob sich senkrecht nach oben und flog nach Erreichen einer Flughöhe von 350 Meter über Grund geradeaus weiter in nördliche Richtung.
Also, ich weiß nicht. Ich sehe nichts von den Drachenviechern. Haben die gerade Mittagspause oder was? Sagte Jonah gelangweilt.
Und so schwebten sie weiter ins Ungewisse. Die Planetenoberfläche unter ihnen sah aus wie eine verschrumpelte Marslandschaft. Von den Drachen war absolut nichts zu sehen. Ebenfalls nichts von dem Aeron. Jonah vollführte einige Rechts- und Linksschwenker mit seinem Flying Car. Plötzlich schrie Danica. Nur etwa 20 Meter vor ihnen schoss schon wieder so eine undefinierbare Röhre aus dem Boden in den Himmel. Und dann kam noch eine und noch eine. Immer mehr wurden es. Rot-blaue Kerzen gerade. Widerlich aussehende Röhren.
Tu doch was, Jonah! Schalte auf Automatiksteuerung, schnell! Rief Danica angstvoll.
Das tat Jonah auch. Noch mehr dieser seltsamen Röhren schossen zum Himmel. Dennoch schienen sie fest im Boden verankert zu sein. Der Jaguar flog einen Zickzackkurs. Danica wurde schlecht. Jonah wusste nicht, was er tun sollte. Jetzt waren schon mindestens 200 dieser widerlichen Röhren. Vom Boden bis zum Himmel hatten die Röhren eine Länge von über 500 Meter. Es sah aus wie ein Röhrenwald.
Die automatische Steuerung buxierte den Jaguar mehr schlecht als recht durch das Gewirr von Röhren.
Joda befürchtete eine Kollision mit diesen Dingern. Er schaltete wieder auf manuelle Steuerung. Auto fliegen kann er ja. Der Jaguar flog auf ein Gewirr von geradlinigen, runden Röhren zu. Ein horizontales Durchkommen war absolut unmöglich. Joda ging in die Vertikale. Im letzten Moment konnte er einen Zusammenstoß verhindern. Noch mehr Röhren kamen vom Boden heraufgeschossen. Kolo saß auf seinem Rücksitz. Er hielt sich seine Pfoten vor seine Augen. Ihm schien dieser Achterbahnflug zu gefallen. Danica hielt sich an der rechten Armlehne fest. Ihre Füße drückte sie fest in den unteren Fahrgastraum. Plötzlich schoss eine riesige Röhre nur wenige Meter vor dem Bug des Jaguars vorbei. Jonah zog blitzartig das Flying Car nach links, dann nach rechts in die Vertikale, dann wieder nach links in die Horizontale, geradeaus Sturzflug, sofort wieder nach rechts. Offensichtlich war die Crew in ein gewaltiges Röhrenlabyrinth geraten. Die Röhren schossen unaufhaltsam weiter nach oben. Warum sie sich nicht auflösten, wie vorhin die erste, konnte Jonah nicht nachvollziehen. Kurzerhand betätigte Jonah am Armaturenbrett die Taste für die Laserkanonen. Auf dem grauen Sandplaneten hatten die sich ja bewährt, als er von dem Ungeheuer Checkatom überrascht wurde. Noch mehr dieser unheimlichen farbigen Röhren schossen aus dem Boden am Jaguar vorbei. Jonah drückte die Laserwaffentaste unentwegt. Es zeigten sich erste Erfolge. Es sah aus, als würde eine gewaltige Hinrichtung erfolgen. Jonah säbelte den Röhren die Köpfe ab oder zertrennte sie in der Mitte. Ein Zerbersten teuflischer Instrumente. Die Röhren fielen in sich zusammen, lösten sich in Staub auf. Jonah ballerte weiter drauf los und schrie im Adrenalinrausch: So machen wir das in Palindromia! So und nicht anders! Es dauerte noch mindestens 5 Minuten, bis Jonah die unheimliche Menge von Röhren der Laservernichtung zuführen konnte. Eine gewaltige Staubwolke hatte sich gebildet. Sie versperrte Jonah die Sicht. Inferno hoch 3. Kurzerhand zog er den Jaguar nach oben und raste ins All. Dort drehte er das fliegende Auto ruckartig um 180 Grad. Er sah durch die Frontscheibe das ganze Ausmaß dieses Lasergemetzels. Eine farbige Staubwolke von gigantischer Größe. Von der Drakenia-Landschaft war nichts mehr zu sehen. Jonah flog weiter und schaltete wieder auf Automatiksteuerung. Er wandte sich Danica zu, legte seinen rechten Arm um sie und sagte: Bin ich froh, dass unsere Knallstücke funktioniert haben. Ohne die Laser wären wir aufgeschmissen gewesen. Jonah wollte seinen Satz noch einen zweiten hinzufügen, aber Danica unterbrach ihn. Ohne die Laser? Ohne die Laser? Ohne mich wärst du aufgeschmissen gewesen, sagte Dannecker und zeigte Jonah die Sicherungsstifte, die sie reaktionsschnell aus der Laserbetätigungseinrichtung herausgerissen hatte, bevor Jonah den ersten Laserschuss abfeuerte. Das nächste Mal ziehst du die selber raus. Vorher bitte, ja? Immer vorher rausziehen und dann ballern, Sir Jonah, sagte Dannecker, schob den Arm von Jonah weg, ließ den Rücksitz in Liegestellung. Ein kleines, nervenberuhiges Nickerchen dürfte wohl nach dieser Aufregung drin sein. Aber Kolo lachte und rief,
das war absolut, wie sagt ihr auf der Erde? Absolut hammermäßig, cool geil oder sowas. Richtig?
Jonah schaltete den Hamsantrieb auf Geradeausflug und Schwebezustand. Und so flogen sie weiter in einer Höhe von 300 bis 400 Metern. Keine Drachen zu sehen, kein Airon. Unter ihnen zeigte sich eine durchzogene Kraterlandschaft. Jonah war mit seinen Nerven fertig. Dannecker schnarchte. Kolo schaute interessiert zum rechten Seitenfenster hinaus. Er schwieg. Was sollte er auch sagen? Aber die Ruhe war trügerisch. Es war die Ruhe vor dem Sturm. Plötzlich wurde der Jaguar von einem Schlag erschüttert. Er kam von unten. Es war aber nichts zu sehen. Auch keine neuen Röhren. Dannecker und Jonah waren sofort wieder hellwach. Der nächste Schlag. Danach folgte ein gewaltiger Donnerschlag. Jonah schaltete auf Steilflug. Nichts wie ab ins All. In einer Höhe von etwa 1500 Metern sah er, was da unten los war. Das gibt es doch nicht. Ein Gewitter. Die Blitze kamen nicht aus den Wolken, sondern aus der Planetenoberfläche und schossen einige hundert Meter ins All. Sie erreichten glücklicherweise den Jaguar nicht mehr. Das sah furchterregend aus. Eine verdrehte Welt. Blitze aus dem Boden. Plötzlich taten sich Oberflächenspalten auf. Aus diesen spritzten gewaltige Wasserfontänen nach oben. Rätsel über Rätsel. Imposanter, prickelnder Schrecken. Weder Jonah noch Dannecker oder Kolo hatten für dieses Phänomen eine Erklärung. Es war ein gigantisches Bodengewitter mit einem unwahrscheinlich lauten Donnergetöse, dessen Schallwellen bis zum Jaguar vordrangen. Jonah machte mit seinem Flying Car eine Rechtsdrehung, um dieser Gefahrenzone zu entkommen. Der Jaguar flog nun in östlicher Richtung weiter. Jonah setzte zum Sturzflug an, um auf die ursprüngliche Höhe von 300 Metern zu kommen. Die Suche nach dem Airon musste unbedingt fortgesetzt werden. Jonah dachte an die Längen und Breitengrade. Wenn alle Stricke reißen, teilt er mit Hilfe seines Holoscan den Planeten in Planquadrate auf, bis er das Airon gefunden hat. Irgendwo muss das Ding doch sein. Plötzlich war schon wieder so ein Deckelberg zu sehen. Aus den Öffnungen, die sich zwischen dem Bergrand und der Oberfläche befanden, kamen zwischen den Stelzen gelb-grüne Rauchschwaden heraus. Dannecker bekam Angst. Kolo rief,
hau ab, Jonah, so schnell du kannst. Dieser kosmische Berg wird gleich explodieren. Die Druckwellen werden gewaltig sein. Nichts wie weg.
Was sind das für Berge? Fragte Jonah.
Krater, Jonah, Krater der neuesten Bauart. Die Lava läuft seitlich zwischen den Stützen heraus und dann berstet die Bergkuppe. Es folgt eine gewaltige Explosion. Das kannst du dir nicht vorstellen. Hau endlich ab, glaube mir, Jonah,
sagte Kolo. Jonah raste erneut mit seinem Flying Car, wie ein Blitz ins All. Kolo sollte recht behalten. Nur wenige Sekunden später explodierte dieser Deckelberg. Entsetzen, Furcht und Schrecken breiteten sich aus. Jonah, Dannecker, Kolo blickten zurück. Ein Flammenmeer unvorstellbarer Größe umhüllte eine glutrot leuchtende Lavamasse, die sich stellenweise zu Geysieren aufbäumte und ihre widerliche Masse nach oben spritzte. Sie fühlten sich eingeschüchtert, empfanden das Spektakel als eine blutstarre, verursachende Bedrohung. Na toll, Terror hoch 10 und keine Drachen. Ich glaube, wir sind auf dem falschen Planeten. Jetzt haben wir schon halb Drakenia umflogen und nichts ist von dem Airon zu sehen, sagte Jonah sauer.
Das Grauen nahm kein Ende. Zwei dieser höllischen Lavageysire wallten sich zu einer extrem hohen Säule auf. In nur einer Sekunde kam es in der Spitze zu einer gigantischen Entladung. Die Lava spritzte in alle Richtungen. Danica, Jonah und Kolo waren starr vor Schreck. Weitere dieser roten Geysire schossen wie Pilze aus der Trakenia-Oberfläche hervor und versprühten einen Teil ihrer glühenden Masse auf die umliegende Landschaft. In einer Höhe von 200 Metern vereinigten sie sich zu einem Geysir utopischen Ausmaßes. Es sah fürchterlich aus, wie der Zornesausbruch des Teufels. Jonah und Danica schauten voller Entsetzen durch die Seitenscheiben des Jaguars nach unten. In der Lavamasse leuchteten blau-gelbe Lichtblitze auf, die sich mit brachialer Gewalt einen Weg durch die Lavamasse suchten. Mit einer furchterregenden Wucht kam es zu mehreren Blowouts. Vorsorglich flog Jonah noch 600 Meter höher. Das teuflische Werk baute sich zu einem gewaltigen Lavaberg auf. Jonah schätzte die Höhe dieses Lavaberges bereits auf mindestens 300 Meter. Unbegreifliches geschah. Plötzlich erleuchtete die Lavamasse intensiv. Jonah und Danica setzten sich ihre Schutzbrillen auf. Kolo hatte Angst. Er lag auf dem Bauch. Hinunterschauen? Keine Chance. Seine Augen würden erblinden. Plötzlich ertönte ein fremdartiges, lautes Pfeifen und Zischen. Nur 100 Meter vom Jaguar entfernt schoss ein schwarzes, rundes Etwas vom All kommend auf den Lavaberg zu. Um ein Haar wäre der Jaguar in den Sog des Objektes geraten. Glück für Jonah und seine beiden Begleiter. Der schwarze, riesengroße Ball raste, einen langen Schweif nach sich ziehend, auf die Lavamasse zu, drang in sie ein und vermischte sich mit der roten, glühenden, ekligen Masse. Jonah und Danica hielten sich die Ohren zu. Gleich wird es zu einer gewaltigen Explosion kommen. Minuten verstrichen, aber es geschah nichts. Der Lavaberg fiel in sich zusammen. Im Boden entstand ein kreisrundes Loch von 300 Metern Durchmesser. In dieses Loch verschwand die gesamte Lavamasse. Keine unheimlichen Blitze mehr, keine Geräusche, Totenstille. Allerdings sah die riesige Bodenöffnung abscheulich aus. Ein Bild von ekelerregender Aktivität. Jonah erschrak. In der Tiefe dieses Loches konnte er aus gesicherter Entfernung das Bild aus seinem Traum erkennen. Eine rot-schwarze, grauenvolle Hölle, die offensichtlich alles Böse in widerlicher und abstoßender Form in sich vereinte. Plötzlich fiel die Lavamasse in sich zusammen. Alles verschwand in diesem überwältigenden Loch. Nachdem von der Masse nichts mehr zu sehen war, schloss sich das Loch innerhalb weniger Sekunden. Es sah aus, als ob nichts geschehen war. Nur einige farbige Rauchschwaden zeugten noch von dem Wutanfall des Teufels. Es war ein atemberaubendes Geschehen, mit dem Jonah, Danica und Kolo konfrontiert wurden. Wieder einmal waren sie nur knapp einer Katastrophe entkommen. Jonah rang nach Luft. Er schaltete auf Automatiksteuerung. Der Jaguar schien richtungslos auf Trakenia zuzutreiben. Jonah war fix und fertig mit seinen Nerven. Auf derart barbarische Geschehnisse war er nicht vorbereitet. Keiner hatte ihm etwas von einem solchen brutalen Zornesausbruch erzählt. Allmählich wurde Jonah klar, dass er einen Blick in die Hölle gewagt hatte. Fast geräuschlos schwebte der Jaguar der Oberfläche entgegen. Noch immer erblickten die Abenteurer keine Drachenwesen. Vom Iron war ebenfalls nichts zu sehen. Verzweiflung schien sich bei den drei Helden breit zu machen. Hatte Jonah vielleicht eine Fehlinformation von Aymara bekommen? Sind die Drachenwesen auf einen anderen Planeten geflohen? Haben die Ungeheuer das Iron mitgenommen? Fragen über Fragen. Dennoch wollte Jonah nicht so recht daran glauben, dass die hinter ihnen liegenden Geschehnisse bereits ein jähes Ende dieser Mission bedeuteten. Und so schwebte der Jaguar auf eine ebenerdige Fläche zu. Jonah schaltete auf manuelle Steuerung um. Danica bemerkte eine Fläche, die sich als Landeplatz eignen würde. Jonah folgte ihrem Rat. Langsam setzte der Jaguar senkrecht auf. Keine Staubwolken. Es schien festes Material zu sein. Die graue Steinmasse gab Jonah ein trügerisches Gefühl von Sicherheit. Kolo war offensichtlich aus seinem Albtraum erwacht, schaute von hinten nach vorn und sagte:
»Sind wir schon da? Was war da eben los? Das war ja ein widerlicher Traum.«
»Vergiss es, Kolo. Du hast nicht geträumt. Das war Realität«, sagte Jonah.
»Danke. Dann schlafe ich weiter.«
meinte Kolo vorsichtig. Am Horizont war eine große Nebelschleierwand zu sehen. Es schien, als würde diese von hinten mit vielen Farben angestrahlt. Ein faszinierendes Bild von einer so eigenwilligen Schönheit bot sich den zwei Erdlingen und dem kleinen Außerirdischen an. Davor befand sich eine hügelige Landschaft. Das farbige Licht gab den Nebelschwaden eine wirklichkeitsfremde, irreale Ausstrahlung. Das Licht strahlte bis ins All. Es musste ein wunderschönes Terrain sein, das sich hinter der farbig erleuchteten Nebelwand verbarg. In dieser Nebelwand hatten sich mehrere Schleier gebildet, die harmonisch ineinander übergingen. »Leute, ich glaube, hier sind wir erst einmal sicher. Wir müssen uns ein wenig ausruhen. Habt ihr auch Hunger? Ich werde mir eine Pizza wünschen. Und was wollt ihr?« fragte Jonah. »Dasselbe, mit viel Käse und Cola dazu«, sagte Danica, und Kolo nickte zustimmend. Jonah addierte die Bestellung im Kopf, dachte über die Gesamtmenge nach, seine Cap leitete den Wunsch vollständig an den silbernen Wunschstab weiter. Alles kam wie gewünscht. Allerdings ohne Tisch und Stühle. Es dauerte etwas länger. Naja, so ein Wunschstab kann nicht zaubern. Nach 10 Minuten begannen sie im Jaguar, die Belohnung für erlittenes Leid zu genießen. Nachdem die drei Tapferen mit dem Futtern fertig waren, meldete sich der silberne Wunschstab.
Das war Wunsch Nummer 1 nach erfolgter Energieaufladung.
Jonah führte vorsichtshalber einen Sicherheitscheck durch, bevor sie das Flying Car verließen.
»Alles okay, wir können aussteigen. Danica, sitzt dein Schutzanzug noch richtig? Und bei dir, Kolo? Also bei mir ist alles in Ordnung.« »Das sind wahrlich tolle Anzüge. Ich schwitze überhaupt nicht«, sagte Jonah. »Ich auch nicht. Bei mir ist alles okay«, sagte Danica, und Kolo ergänzte.
»Wer behauptet, Sauna sei Sauna, verbreitet nichts als heiße Luft. Unsere Techniker waren ihrer Zeit immer schon etwas voraus.«
»Witzbold«, sagte Jonah und lächelte in die Seitenscheibe, in der sich Kolos liebenswerter Kopf spiegelte. Die drei standen auf der steinigen Oberfläche von Trakenia und blickten in die Richtung der farbigen Nebelschleier. Sie waren fasziniert von diesem herrlichen und geheimnisvollen Farbenspiel. Ein Naturschauspiel von unbeschreiblicher, kosmischer Intensität. War das eine Fiktion? Die Abenteurer waren sprachlos. Was tun?
Okay, Freunde, wir fliegen dorthin. Das müssen wir uns genauer ansehen. Irgendetwas ist hinter dem Farbnebel, sagte Jonah selbstbewusst. Und wenn das eine Falle ist, fragte Danica besorgt. Kann es noch schlimmer kommen, Danica?
Schlimmer als das, was hinter uns liegt, fragte Jonah. Die drei stiegen wieder in den Jaguar ein. Jonah startete. Der Hamsantrieb jagte jene kurzen Strahlen aus den beiden Auspuffrohren, die signalisierten, dass Jonah eine langsame Fluggeschwindigkeit gewählt hatte. Sie flogen über eine leicht hügelige, steinige Landschaft, in der nur 2 Canyons zu sehen waren. Steilabhänge von 500 Metern. Jonas Flying Car schwebte der Nebelwand entgegen. Das farbige Licht wurde immer stärker, noch farbintensiver. Der Jaguar landete horizontal auf der Trakete. Oberfläche vor der Nebelwand. Es war ein leichtes Zischen und Rauschen zu hören, geheimnisvoll. Jonah versuchte, seine Angstgefühle zu unterdrücken. Nachdem er ausgestiegen war, schaute er interessiert in die farbigen Nebelschleier. Was verbarg sich dahinter? Danica und Kolo kamen angelaufen. Auch sie schauten bewundernd auf das Geschehen. Plötzlich trieben die Nebelschwaden wie von Geisterhand auseinander, immer mehr. Sie gaben den Blick auf ein gewaltiges Steinmassiv frei. Es sah aus wie ein überdimensionaler Fuß. Es waren 3 gleichmäßig breite, lange Zehen und ein breiterer Zeh zu sehen. Seitlich dieses Steinmonstrums befanden sich noch 2 weitere breite Zehen. Die Höhe dieses Steines schätzte Jonah auf 200 Meter. Das Monstrum sah wirklich aus wie ein abgesägter Fuß. Die obere Fläche schien absolut plan zu sein. Als sich von dort oben der letzte Nebelschleier verzogen hatte, war ein wunderschönes Licht zu sehen. Hinter diesem Fußberg stand noch ein zweiter, etwas kleiner. Der Stein schien aus jenem Kryptanmaterial zu sein, das Jonah, Danica und Kolo auf dem schwarzen Planeten gesehen hatten. Kein schwarzer Stein, nein, grau-grauer Stein. Das war eine Überraschung. Jonah rannte zum Jaguar und rief, einsteigen, wir fliegen über das Ding. Das müssen wir uns von oben anschauen. Ich glaube, das ist es, sagte Jonah. Wenige Minuten schwebte der Jaguar über der Oberfläche dieses Monstrums. Sie blickten verblüfft auf das, was sich ihnen bot. »Da ist das Iron! Schau mal, Danica! Das Iron steht auf der Oberfläche von dem Stein! Wahnsinn! Wir haben das Iron gefunden! Ach, Danica, ich könnte dich knutschen!« sagte Jonah erfreut. »Gleich hier, wenn es dir recht ist«, reagierte Danica freudig und lächelte Jonah verschmitzt an. »Naja, der Blick in ihren Augen war schon gefährlich. Oder war es ein Augenblick der Hoffnung?« Kolo wollte auch etwas beisteuern. Schlicht und einfach fragte er,
»Und wer knutscht mich?«
»Leute, später. Die Oberfläche ist nicht sehr groß. Ob wir mit dem Jaguar da oben landen können? So wie das aussieht, befindet sich das Iron stehend in einer Bodenhalterung, oder? Es schwebt vertikal auf der Oberfläche des Steinfußes«, sagte Jonah. Das Ganze hat nur einen Haken, Jonah. Mindestens 2 Meter Durchmesser hat das Iron. Wie willst du das Ding von da oben wegbekommen?« fragte Danica. »Aber Danica, wo warst du mit deinen Gedanken? Aymara hat uns doch erzählt, dass sich das Iron auf 20 Zentimeter verkleinert, wenn man es von seiner Schwebestelle wegnimmt. Dann hört auch das farbige Leuchten auf. Das ist doch ganz einfach«, sagte Jonah zuversichtlich. »Und du meinst, dass das klappt?« fragte Danica zweifelnd. »Klar, ich berühre das Iron, dann wird es aufhören zu strahlen und es wird kleiner. Wenn es nur noch 20 Zentimeter groß ist, schnappe ich mir das Iron, schiebe es in meine Schutztasche, ab in den Jaguar und nichts weg«, sagte Jonah. »Herr Jonah, das gefällt mir nicht. Das kommt mir zu einfach vor. Wo sind die Drachen? Hast du die ganz vergessen? Du glaubst doch nicht, dass die den Steinfuß unbewacht lassen. Ihr Kommentar, Jonah Shane?« fragte Danica besorgt. »Lass mich mal nachdenken«, sagte Jonah. Dann war es aber Kolo, der eine gute Idee hatte.
»Im Kofferraum ist ein langes Seil, bestimmt 15 Meter lang. Wir binden das Seil unter dem Beifahrersitz fest. Danica fliegt den Jaguar an der Seite von dem Iron über dem großen Fußstein, hält Danica den Jaguar in der Schwebeposition. Jonah seilt sich ab, schnappt das Iron, hängt sich an das Seil. Danica fliegt weg, bis dort hinten.«
Kolo zeigte in die östliche Richtung und fuhr fort,
»wo die flache Stelle ist. Danica lässt das Auto runter. Seil rein, Jonah rein und Flattermann.«
»Hört sich einfach genial an«, sagte Danica.
»Ist auch genial einfach«,
erwiderte Kolo. »Ich glaube, Kolo hat recht. Dort ist eine fast ebenerdige Steinfläche. Das klappt«, sagte Danica. »Habe ich eine andere Wahl?« »Okay, ihr habt recht. Nur so kommen wir an das Iron ran. Danica, traust du dir zu, den Jaguar zu fliegen?« fragte Jonah. »Verzeihung, aber ich habe dir seit unserem Abflug ins All ein bisschen zugeschaut. Wenn ich den Jaguar nicht fliegen kann, welchen dann? Kolo und ich, wir haben die Ideen und du hast das passende Auto dazu. Also hauen wir jetzt die Drachen übers Ohr«, sagte Danica und grinste Jonah an. Die drei machten sich an die Arbeit. Jonah holte das Seil aus dem Kofferraum. Danica zog ein Ende unterhalb des Beifahrersitzes durch die Sitzhalterung und verspannte das Seilende an der Sitzverankerung. Das Seil war perfekt befestigt. Kolo sprang auf den Rücksitz. Danica setzte sich auf den Fahrersitz. Jonah auf den Beifahrersitz. Türen zu. Danica betätigte die Starttaste. Antriebsstrahlen kamen aus den Startdüsen unterhalb des Fahrzeugbodens. Danica startete senkrecht. Dann raste sie mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit Richtung All. Jonah bekam jenen typischen Angstzustand, in den sich manche Jung- und Altmänner hineinsteigern, wenn die Ehefrau nach knapp bestandener Führerscheinprüfung das ach so geliebte Auto einmal ausnahmsweise am Sonntag auf der Erdenstraße fahren darf. Man stelle sich die jetzige Situation bildlich vor. Danica fliegt das Auto. Mal ganz ehrlich, das ist doch noch schlimmer als Autofahren, oder? Danica drehte mit dem fliegenden Jaguar eine harte Linkskurve. Dann sofort wieder nach rechts und dann im Sturzflug nach unten, der Planetenoberfläche entgegen. Jonah schrie. Kolo piepste seine
Töne besorgt und extrem laut heraus. Und Danica sagte, hey, ihr habt Angst? Ich hab noch viel mehr Angst. Die reicht dicke für euch beide. Na toll, dachte Jonah. Und noch etwas mehr. Aber das darf hier aus taktvollen Gründen nicht erwähnt werden. Sag jetzt bloß nicht, ich könnte deinen Jaguar nicht fliegen. Mädchen können manchmal besser Fußball spielen als ihr Kerle. Autofliegen ist schöner als Kinderwagen schieben, meinte Danica und dachte dabei an ihre Freundin Jenny. Die Eltern wollten unbedingt noch Nachschlag haben, viele Jahre später. Prompt klapperte es eines Abends an der Fensterscheibe. Zwillinge wurden durch den großen Vogel geliefert, den man üblicherweise den Storch der Klappernden nennt. Danica war immer sauer, wenn sie mit Jenny durch den Stadtpark den aussagekräftigen Doppelkinderwagen schob und von gleichaltrigen Boys mitleidvoll angelächelt wurde. Jonah sah das momentane verschmitzte Lächeln von Danica nicht. War auch besser so, oder? Danica machte mit Jonas Flying Car noch einige Flugübungen und Drehungen. Jonah blickte recht sorgenvoll. Bloß keinen Crash. Mein armer, schöner Jaguar. Jonah gab sich einen Ruck und sagte, ich muss euch noch etwas sagen. Ihr könnt euch bestimmt an die Worte von Prinzessin Aymara erinnern, wegen des farblosen Steins und des Lichtzylinders. Wir haben zwar auf dem schwarzen Planeten den farblosen Kryptanstein mit viel Energie aufgeladen, aber hier auf diesem Drachenplaneten funktioniert das nur einmal, nur ein einziges Mal. Die Energie steht uns nur einmal zur Verfügung. Nur einmal kann uns der Lichtzylinder aus einer gefährlichen Situation retten. Ich darf also den farblosen Stein nur dann benutzen, wenn wir uns in einer absolut ausweglosen Situation befinden, erklärte Jonah beschwörend. Über den Ernst der Lage war er sich im Klaren. Gut, Jonah, es ist deine Entscheidung, wann du den farblosen Stein einsetzt. Pass aber gut auf den Stein auf. »Und wie willst du das mit dem Wunschstab machen?«, fragte Danica. »Danica, ich werde den silbernen Wunschstab ablegen. Ich bin nicht ganz so beweglich, wenn ich den Wunschstab um mein rechtes Oberbein festgeschnallt habe. Irgendeine Stimme sagt mir, ich sollte kein Risiko eingehen, wenn ich das Iron schnappe. Der Wunschstab bleibt so lange im Jaguar. Wenn du mich mit dem Seil zu der flachen Stelle gebracht hast, werde ich ihn wieder anlegen. Ich habe gesehen, dass der Stab wieder volle Energie hat, also hätten wir auf jeden Fall eine Ladung Wünsche zur Verfügung. Dann kommen wir bestimmt gut klar. Und den farblosen Stein benutzen wir nur im allergrößten Notfall. Das finde ich nicht gut. Nein, Jonah, das solltest du nicht tun. Du darfst den Wunschstab nicht ablegen. Behalte ihn an. Du weißt nicht, ob du ihn auf dem Steinmonster brauchst. Bitte höre auf meinen Rat, meinte Danica sehr ernst.
Das sehe ich auch so. Jonah, lege den Silberstab nicht in den Jaguar. Ich glaube, du machst einen großen Fehler, wenn du das tust,
sagte Kolo. Die Diskussion um den Wunschstab ging noch einige Zeit weiter. Jonah entschied sich, den Silberstab doch abzulegen. Er begründete seine Entscheidung damit, dass er so beweglicher wäre. Vor allem dann, wenn er am Seil hängt. So ganz Unrecht hatte Jonah nicht. Hoffen wir, dass alles gut geht. Jonah öffnete das rechte Seitenteil seines Schutzanzuges, schnallte den Wunschstab ab und legte diesen zusammen mit seiner Cap auf den Rücksitz des Jaguars. Nachdem Jonah seinen Schutzanzug wieder geschlossen hatte, setzte er sich die Lichtschutzbrille auf, die sich in einer Seitentasche des Schutzanzuges befand. Als die drei am Steinmonster angekommen waren, existierte noch immer eine friedliche Ruhe. Vielleicht zu friedlich? Das Iron leuchtete in weißen, hellgelben und orangenen Farben. In alle Richtungen zeugten wundersame Lichtstrahlen von einem gigantischen, geheimnisvollen Objekt. Im Mittelpunkt dieses Lichtschauspiels war das Iron klar zu erkennen. Vom Horizont zogen am dunkelblauen Himmel unerwartet graue bis fast schwarze Wolken auf. Die Steinwüste versteckte sich in einem grau-dunkelgrünen Licht. Unerklärlicherweise zeigte aber das vordere Steinmassiv, auf das der Jaguar etwa 5 Meter über der Oberfläche dem Iron entgegenflog, eine fast beigefarbene, quergestreifte Musterung. Danica steuerte den Jaguar präzise bis zu der Stelle oberhalb des Steinfelsens. Kolo schaute neugierig auf das kleine Wunderwerk. Danica schaltete die Antriebs- und Steuerungsaggregate des Jaguars auf Schwebeposition. Jona öffnete die Beifahrertür, nahm das Seil, seilte sich, wie er es in seinem Bergsteigerabseilkurs gelernt hatte, herab auf die Oberfläche des Monsterfelsens. Punktgenau konnte er neben dem Iron seine Füße aufsetzen. Mit seiner linken Hand hielt er zunächst das Seil noch vorsorglich fest. Er wusste, wie man es macht. Im Ernstfall wäre ein sofortiger Wegflug vom Fußfelsen möglich. Der Sichtcheck ergab: alles okay. Nachdem Jonah das Seil losgelassen hatte, ging er die 2 Meter zum Iron. Mit seiner rechten Hand berührte er das Iron. In der Tat, das Iron hörte auf, sich spiralförmig zu drehen. Das strahlenförmige Farbleuchten wurde schwächer, schwächer, noch schwächer, bis es völlig aufhörte. Es dauerte nur wenige Erforschi-Time-Sekunden. Das Iron schrumpfte zusammen, bis es einen Durchmesser von 20 Zentimetern erreicht hatte. Die Wolken verstärkten den Verdunkelungsvorgang. Plötzlich entstand eine diffuse Lichtstimmung. Jonah zog das Iron von der Einsetzstelle weg und schob es in die runde Schutztasche, die unlösbar an seinem Schutzanzug befestigt war. Jonah führte das Seil um sein linkes Bein und seinen Körper, verzurrte es, so wie er es gelernt hatte. Perfekt. Es war unmöglich, dass Jonah abrutschen würde. Mit beiden Händen griff er nun das Seil und schrie nach oben: »Flieg los, Danica, flieg los!« Das hätte Jonah nicht zweimal sagen dürfen. Danica gab Gas. Das konnte sie sich doch nicht entgehen lassen. Jetzt hatte sie Jonah am Seil hängen und flog mit ihm über die gigantische Steinwüste. Jonah schwang nach hinten seitlich weg, dann nach vorne und wieder nach hinten, je nachdem, wie Danica ihre Flugkünste unter Beweis stellte. Es sah abenteuerlich aus, wie Jonah am Seil hängend von seinem Flying Car durch die Cyanluft des Drakenia-Planeten gezogen wurde. Unter ihm eine atemberaubende Steinlandschaft mit Canyons, die infolge ihrer Steilhänge das Blut zum Gefrieren bringen könnten. Danica zog den Jaguar steil nach oben. Das war gemein. Sie wollte Jonah ärgern. Dann schoss Danica mit dem Jaguar im gemäßigten Sturzflug der Oberfläche entgegen. Der am Seil hängende Jonah war stinksauer. Und sein Magen auch. Nach knapp 1 Kilometer setzte Danica sanft zur senkrechten Landung an. Die Landestelle erwies sich als problemlos. Kaum hatte Jonah den Steinboot mit seinen Füßen berührt, ließ er das Seil los. Danica setzte einige Meter weiter den Jaguar professionell zur Senkrechtlandung auf die von ihr für richtig gehaltene Landefläche. Kolo sprang heraus, zog das Seil ins Auto, verstaute es hinter dem Sitz. Kolo ärgerte sich. Er hätte eine Fahne von Antania mitnehmen sollen, hätte sich an dieser Stelle gut gemacht. Jonah lief zur Fahrertür und sagte: »Hast du echt toll gemacht, Danica. Ich ernenne dich hiermit zur ersten fliegenden Frau des gesamten Universums. Und vergiss mal deine Rede nicht, Jonah. Wir machen hier eine kleine Nervenpause, bevor wir nach Apandera fliegen. Ich möchte mir das Iron mal anschauen. Und dann hauen wir ab«, sagte Danica. Jonah holte den silbernen Wutstab, den er vorhin entgegen aller Warnungen im Jaguar auf den Rücksitz gelegt hatte. Dann öffnete er seinen Schutzanzug und befestigte seinen Wundstab wieder an der dafür vorgesehenen Stelle am rechten Oberbein und an seiner Hüfte. Jonah entnahm das Iron der runden Tasche, die im Brustbereich auf seinem Schutzanzug befestigt war. Er legte das Iron auf den Steinboden. Unerwartet fing das Iron zu leuchten an, verblieb aber in seiner Größe von 20 Zentimetern. Das Iron sah wunderschön aus und faszinierte durch sein Farbenspiel. Im Mittelpunkt war eine Figur, ein kleines Wesen zu sehen. Jonah glaubte, einen Vogel mit einem vergrößerten Kopf wahrzunehmen, der auf 2 dünnen Beinen stand. Um den Schnabel dieses fiktiven Wesens kreiste ein Lichtstrahl. Mit seinen schönen Augen blickte das unbekannte kleine Vogelwesen nach rechts und schaute auf den inneren Rand des Irons. Die Federn waren blau-weiß gefärbt. Das Iron drehte sich ganz langsam um seine eigene Achse. An den Rändern waren weiße Leuchtpunkte zu sehen. Das sich wie eine Spirale drehende Aeron bestätigte Jonah, es ist genau jenes geheimnisvolle Etwas, welches er in seinem Traum gesehen hatte. Ayagiak hatte ihm ja auch ein Bild von dem Aeron gezeigt. Jonah bewunderte dieses geheimnisvolle, wunderbare Etwas, mit dem er den Planeten Apandera vor dem Untergang schützen kann. Jonah berührte das Aeron am Rand und nahm es zärtlich in seine rechte Hand. Das sich in der Mitte befindliche Vogelwesen schaute Jonah in seine Augen, blinzelte ihm zu. Der kleine Vogel verschwand plötzlich im Nichts. Das Aeron hörte auf zu leuchten. Sämtliche Farbstrahlen waren erloschen. Jonah öffnete seine Schutztasche und verstaute das Aeron wieder darin. Jonah, Danica und Kolo liefen noch bis zu der Steilwand. Sie wollten unbedingt mal in den Canyon hinabschauen. Das würde bestimmt gewaltig aussehen. Eine Pause vor der Heimreise hatten sich die Abenteurer wahrlich verdient. Nur wenige Sekunden später fiel dem Team auf, dass die dunklen Wolken noch schneller vom Horizont heraufzogen. Sie verdichteten sich. Es wurde dunkler. Die Wolken nahmen eine noch schwärzere Farbe an. Ein kalter Wind zog auf. Plötzlich gab es ein Steingetöse. Sie schauten zu dem großen Fußfelsen. Aus der linken Seite brachen Steinbrocken heraus. Jonah bekam Angst. Danica zitterte am ganzen Körper. Kolo befürchtete das Schlimmste. Immer mehr Steine aus dem Fußfelsen lösten sich, schleuderten auf die Oberfläche des Planeten. Glücklicherweise befanden sich die drei in einer gesicherten Entfernung. Unverständliche Geräusche waren hörbar. Ein lauter werdendes, widerliches Gekreische folgte. Ein Gemisch aus hochfrequenten und niederfrequenten Tönen. Unheimlich. Weitere Steine lösten sich aus dem unheimlichen Steinmonster. Es schien sich eine böse, erschreckend grässliche Lage anzubahnen. Inferno hoch drei. Der gesamte Fußfelsen schien zu wackeln. Die widerlichen Schreie nahmen an Heftigkeit zu, vermischten sich mit dem Getöse herabschleudernder Steine. Es zerbarsten noch mehr Felsensteine. Jonah und Danica waren wie gelähmt. Jonas Angst verstärkte sich. Später wird man sagen, dass es gut war, dass Jonah, Danica und Kolo nicht zum Jaguar rannten und eingestiegen waren. Plötzlich wurde ein größerer Steinbrocken mit einer unheimlichen Wucht weit in die Luft geschleudert und schlug nur wenige Meter vor dem parkenden Jaguar auf. Aus der großen Öffnung am Fußfelsen kam etwas hervor, was an Hässlichkeit und widerlichem Aussehen nicht mehr zu überbieten war. Voller Entsetzen blickten Jonah und Danica auf den Kopf eines Drachen. Das Ungeheuer hatte einen langen, rot gefärbten Körper, der sich aber noch fast vollständig im Inneren des Fußfelsens befand. Der Drache hatte einen extrem langen Hals. Der Kopf war langgezogen. Zwei weiße Augen waren in die Stirn hineingeformt. Die beiden Ohren hatten die Form einer mehrzackigen, langgezogenen Schaufel. Und diese Ohren waren fast genauso groß wie der Kopf. Im Vergleich zu dem langen Hals war der Kopf eher klein geformt. Auf dem Halsrücken befanden sich mehrere spitze Zacken, die aussahen wie vergrößerte Dornen. Jonah hatte eine unbeschreibliche Angst. Danica befürchtete das Schlimmste. Kolo war eher neugierig. Plötzlich schob das Drachenwesen den Kopf leicht nach vorn. Aus dem weit geöffneten Maul schoss ein gigantischer Feuerstrahl auf die Oberfläche und verglühte dort mehrere Steine. Das Ungeheuer gab höllische Geräusche von sich. Das barbarische Fauchen wurde extrem laut. Weitere Feuerschüsse folgten. Mit einer ungeheuren Wucht verglühten diese Feuerstöße alles, was sich am Boden befand. Danica schrie verzweifelt. Jonah hörte nicht, dass Danica von ihm die Inanspruchnahme des farblosen Steines forderte. Das Ungeheuer bewegte sich auf den Jaguar zu. Jetzt war ihm klar, dass der Drache im Jaguar den Gegner sah. Zum Flying Car zu gelangen und mit ihm fliehen, keine Chance. Jonah schaute verzweifelt nach einem Fluchtweg. Wo könnten sich die drei in Sicherheit bringen? Unerwartet streckte der Drache seinen Hals weit nach oben. Es schien, als holte er Tiefluft. Plötzlich schoss aus seinem Maul eine unheimlich riesige Feuerflamme heraus. Ziel Jaguar. Im Bruchteil einer Sekunde war der Jaguar in Flammen eingehüllt. Es sollte noch schlimmer kommen. Genau an der Stelle, wo der Jaguar stand, schoss aus einer größer werdenden Erdspalte eine rote Lavamasse. Eingehüllt in die Flammen des Drachen, verschlang die Lava den Jaguar und zog ihn in die Tiefe des Spaltenlochs. Danica schrie und schrie. Jonah war erstarrt vor Schreck. Der Jaguar, mein Gott, warum das noch? Das darf doch nicht wahr sein. Jonas einzige Rettung, sein geliebtes Flying Car, wurde ein Raub der Flammen und der Lava. Das gibt es doch nicht. Jonah war geschockt. Das ist das Ende. Wie sollen wir nun von hier wegkommen? Fragte sich Jonah. Er schaute Kolo an. Dieser war ebenfalls wie gelähmt. Mit der Zerstörung des Jaguars hatte niemand gerechnet. Der Drache versprühte weiter seine Flammen, fauchte wie ein wild gewordenes, höllisches Monster. Jonah bekam einen Wutanfall und brüllte. Du elende, verfluchte Brüllmücke, das hast du nicht umsonst gemacht. Du kriegst von mir ein Arschtorpedo. Das ist meine Rache. Arschtorpedo? Was ist das? Fragte Danica. Ein explosives Zäpfchen. Das wirst du gleich sehen. Ich wünsche mir ein Arschtorpedo, sagte Jonah. Sein unklar definierter Wunsch wurde an seinen silbernen Wunschstab weitergeleitet. Dieser glühte hellrot auf. Jonah wusste selbst nicht, was auf ihn zukommt. Rache, nur Rache für sein zerstörtes Auto wollte er. Plötzlich hielt er in seiner rechten Hand ein großes... Also es war in der Tat ein riesengroßes Zäpfchen. Sein Gewicht betrug 2 Kilogramm. Kurzerhand schleuderte Jonah das Zäpfchen dem Drachen entgegen. Es landete wie beabsichtigt im geöffneten Maul des Ungeheuers. Der Drache schien sich über das Leckerli zu freuen. Seine Augen leuchteten glutrot auf. Plötzlich zerfetzte eine gewaltige Explosion den Kopf dieser außerirdischen Bestie. Aus dem Hals floss eine eklige, giftgrüne, dicke Flüssigkeit. Der Hals ohne Kopf schleuderte noch einige Male hin und her. Der Drachenkörper fiel dann auf die Oberfläche. Das war knapp. Jonah zitterte am ganzen Körper. Und Danica, sie fiel Jonah um seinen Hals, der Bewusstlosigkeit nahe. Kolo fing an zu lachen, ausgerechnet in dieser Lage. Kolo lachte und lachte. Jonah schaute ihn verwundert an. Danica war mit den Nerven am Ende. Sie wollte das tönende Lachen von Kolo nicht hören. In diesem Moment meldete sich der silberne Wunschstab.
Der Wunschstab wurde zum Machtmissbrauch eingesetzt. Es werden nur Wünsche ausgeführt, die nicht das Töten von Lebewesen zum Ziel haben. Weitere Wünsche sind heute nicht mehr möglich. Deaktivierung des Wunschstabes ist erfolgt.
Und was machen wir jetzt, Jonah? Warum hast du das getan? Fragte Danica voller Entsetzen und fügte hinzu. Jaguar, futsch, Wunschstab wertlos. Jetzt ist das Chaos perfekt. Danica, ich habe einen Fehler gemacht, okay, ich weiß es. Jagiak hatte mich gewarnt, ich darf die Macht der Steine und des Wunschstabes niemals zum Töten oder zur Zerstörung missbrauchen. Aber ich war eben so stinksauer, weil die Bestie mein Flying Car zerstört hat, sagte er verzweifelt. Wir sind am Ende, Jonah. Aus und vorbei, zischte Danica laut. Ja, wir haben doch noch Glück im Unglück gehabt. Hätte ich den Wunschstab im Jaguar gelassen, wäre der jetzt auch verbrannt. Und wo hätten wir einen neuen Wunschstab herbekommen? Bin ich froh, dass ich auf euch gehört habe, sagte Jonah und grinste Danica an. Kolo schüttelte nur seinen Kopf. Aber es schien ihm klar zu sein, dass an dieser Situation nichts mehr zu ändern war. Kolo meinte es gewiss gut, indem er versuchte, Jonah etwas aufzuheitern. Kolos Sprachgeräusche wurden vom Translator so übersetzt.
Bei der Bestie hängt nichts mehr zusammen. Ein Zäpfchen als Arschtorpedo, wenn ich das meiner Familie erzähle, flippen die aus,
sagte Kolo. Kolo, kannst du eigentlich auch mal deine Klappe halten? Fragte Jonah launisch.
Jonah, sieh das doch mal so. Wenn sich Danica wieder wohlfühlt, war ich doch erfolgreich, oder?
Fragte Kolo verschmitzt. Kein Kommentar. Wir sollten sehen, dass wir von hier wegkommen. Ich kann nichts mehr rückgängig machen, sagte Jonah kläglich. Er gab Danica ein Bussi. Eigentlich nur, damit sie wieder zu sich kommt. Manchmal soll ja ein zärtlicher Kuss helfen, aus einer schwierigen Situation herauszukommen. Als Danke bekam Jonah die nächste Ohrfeige. Peng, die saß. Das war echt heftig. Egal, wichtig, Danica war nun wieder voll da und einsatzbereit. Jonah und seine beiden Freunde beratschlagten, was sie tun könnten. Danica machte Jonah allerdings noch einen Vorwurf. Du hättest den Lichtzylinder anfordern können. Warum hast du das nicht getan, Jonah? Warum nicht? Klar, dann hätte ich jetzt keine Watschen gekriegt. Danica, es ging nicht. Der Zylinder hätte niemals hier auf diesem Planeten schnell die erforderliche Größe entwickelt, um uns und den Jaguar gemeinsam einzuverleiben. Der Jaguar stand viel zu weit weg. Entweder wir oder der Jaguar. Wem wäre dann gedient gewesen? Ich hätte alle Chancen vertan. Stimmt, Jonah, entschuldige bitte. Wir finden bestimmt eine Lösung. Auf jeden Fall solltest du einen Notruf absetzen. Das Holoscan von Aimara hast du doch noch, oder? Fragte Danica. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Das Notrufsignal muss doch durch den Spacecore-Tunnel von dieser Dimension in die Dimension von Apandera. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob Aimara überhaupt die Signale von unseren Schutzanzügen empfangen kann. Für solch eine riesige Entfernung sind die Signale viel zu schwach. Und wenn sie doch bei Aimara ankommen würden, dann frühestens vielleicht in 100 Air-Forgitime-Jahren. Ach Gott, da bin ich ja schon älter als mein Urgroßvater, sagte Jonah. Ich weiß, Jonah, was sollen wir nur tun? Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr weiter, meinte Danica. Mein Wunschstab kann uns aus dieser Lage nicht mehr herausretten. Wir müssen treffeln gehen. Wandern wir auf diesem Scheißplaneten, sagte Jonah. Wollen wir auf ein Wunder hoffen, fragte Danica. Ja, siehst du eine andere Möglichkeit, fragte Jonah logischerweise. Und so begaben sich die zwei Erdlinge und ihr außerirdischer Freund auf die Wanderschaft, einer ungewissen Zukunft entgegen. Sie bemerkten einen kleinen Pfad, auf dem sie mal bergauf, mal bergab gehen konnten. Dann wieder war es jene undefinierbare Planetenoberfläche, die unberechenbar war. Jonah dachte an die Worte von Ascanian, immer Schritt für Schritt. Jonah wanderte voran, Danica hinter ihm, dann folgte Kolo. Keiner sagte ein Wort. Die dunklen Wolken hatten sich etwas gelichtet. Die Landschaft erstrahlte in einem unwirklichen, braun, grauen, gelblichen Licht. Gelegentlich schossen in gesicherter Entfernung Fontänen aus dem Boden. Zuerst dachte Jonah, Wasser. Irrtum. Jedes Mal, wenn die Crew an diese Fontänenstellen herankam, versanken sie blitzschnell im Boden. Die drei tourten weiter auf diesem unheimlichen, unwirklichen Steinplaneten. Kolo lief manchmal auf allen Vieren in seinem elastischen weißen Schutzanzug, dann wieder zweibeinig. Danica fragte sich, woher der kleine Kerl nur die Energie bekommt. Jonah schaute auf das Holoscan, 24,7 Grad im Schatten. Aber Jonah fragte sich, Schatten, wo ist der? Endlich zeigte sich eine hügelige Landschaft. Jonah rannte los, Danica hinterher. Und Kolo, der lief wieder auf allen Vieren. Es war Danica, die als erste diese hügelige Landschaft erreichte. Jede Menge feiner Staub lag hier. Irgendwie waren die drei froh, darauf laufen zu können. Ein Gefühl wie auf einem 10 Zentimeter hohen Teppich. Danica schaute nach oben. Sie glaubte, einen großen Vogel gesehen zu haben. Und dann noch einen. Sie rief, Jonah, schau mal dort oben. Mehr konnte Danica nicht sagen. Die Sandfläche unter ihren Füßen rutschte weg. Danica stürzte in eine Steinspalte, die aussah wie eine Gletscherspalte auf der Erde. Immer mehr der bröckeligen, feinkörnigen Gesteinsmasse, die sich an den Rändern der Spalte befand, löste sich und ergoss sich ebenfalls in die Tiefe. Es hatte sich ein rundes Loch von knapp 3 Metern Durchmesser gebildet. Danica schrie laut um Hilfe. Jonah hatte es zu spät bemerkt. Er vernahm die schwächer werdende Stimme von Danica. Sie fiel tiefer und tiefer. Es musste eine wahnsinnig tiefe Erdspalte sein. Kolo war geschockt. Was tun? Jonah erinnerte sich an seinen Sturz in die unendliche Tiefe. Er war irgendwie froh, dass er in jenem unheimlichen Traum bereits viele Dinge gesehen hatte, mit denen er jetzt konfrontiert wurde. Kurzerhand holte er aus seinem Schutzanzug das Iron heraus und warf es mit einem kraftvollen Schwung in die Spalte. Er hoffte, dass das Iron schneller in die Tiefe fliegt als Danica. Wenn mit ihr das Gleiche passiert wie in seinem Traum, dann wäre Danica gerettet. Vielleicht. Jonah hat in diesem Moment kurzerhand alles auf eine Karte gesetzt. Aus der Erdspalte war nichts mehr zu hören. Danikas Stimme war verstummt. Kein Schreien, keine Hilferufe mehr. Jonah war wie gelähmt. Er konnte glücklicherweise rückwärts kriechend den Rand dieser Rundspalte verlassen. Das abbröckelnde Gestein war ein Risiko. Kolo schaute verzweifelt in das runde Spaltloch. Ihm war klar, dass er niemals hier herunterkrabbeln könnte. Jonah kam Tränen in seine Augen. Jetzt hat er auch noch Danica verloren. Und das Iron dazu. Kann das Schicksal wirklich so grausam sein? Der Preis war wirklich zu hoch. Jonah machte sich Vorwürfe. Warum hatte er nur zugestimmt, dass Danica mit hierher fliegen konnte? Hätte er konsequent Nein gesagt, alles wäre anders gekommen. Die Gedanken in Jonas Kopf brachten sein gesamtes Netzwerk zum Glühen. Das war zu viel. Jonah brach zusammen. Er fiel auf den Steinboden neben der Spalte. Kolo legte sich daneben. Jonah blickte noch einige Minuten in den grauschwarzen Himmel. Er erwartete das Ende und überlegte, wie er von Kolo Abschied nehmen könnte. Eine höhere Macht entführte Jonah in einen Dämmerzustand. Er kratzte sich plötzlich mit seiner rechten Hand an seiner Wange. Irgendwas fummelte in seinem Gesicht rum. Kolo schlief ganz fest. Der arme kleine Kerl war mit seinen antanischen Nerven völlig am Ende. Jonah spürte plötzlich noch etwas in seinem Gesicht. Mal auf seiner Wange, mal auf seinen Lippen. Es war nicht unangenehm. Irgendetwas schien Jonah festzuhalten. Er bemühte sich, seinen Kopf zu bewegen. Es fiel ihm schwer, seine Augen zu öffnen. Zu sehr hatte die Müdigkeit von ihm Besitz ergriffen. Plötzlich hörte er eine vertraute Stimme.
»Wie viele Bussis soll ich dir eigentlich noch verpassen, damit du endlich aufwachst?«, fragte die Stimme.
Jonah riskierte es, blinzelnd in die trakenische Welt zu blicken.
Dann riss er seine Augen auf und rief, »Danica, Danica, du lebst! Ich glaube es nicht! Wo kommst du her? Danica, bist du es wirklich?«
»Also wenn du das nicht gemerkt hast, dann scheinst du mich nicht lieb zu haben. Und ich dachte, meine Bussis wären unverwechselbar,« sagte Danica und fügte hinzu. »Komm, Jonah, stehe auf, wir müssen weiter.«
Jonah war sprachlos. Er hatte keine Erklärung. Rätselhaft. Was war geschehen? Er schaute Danica bewundernd an. Vielleicht war sie das erste Weltraumwunder. Trotzdem ärgerte er sich. Er hätte noch einige Minuten länger den Koma-Typen spielen sollen. Die Bussis waren besser als eine ganze Dose Q10-Nahrungsergänzungstabletten. Und er dachte, das nächste Mal kriegst du mich nicht so schnell wach. Das verspreche ich dir.
Hier habe ich noch etwas für dich. »Du solltest es wieder gut verstauen«, sagte Danica und übergab Jonah das Iron. Kolo war auch aufgewacht und begab sich in jene Standsitzposition, mit denen sich die kleineren Erdmännchen auf der Erde bei den dortigen menschlichen Erdlingen beliebt machen. Auch Kolo benutzte seinen langen Schwanz als Sitzstütze. Kolo schüttelte nur seinen Kopf. Und dann erzählte Danica, was geschehen war. Sie flog immer tiefer in die Spalte hinein. Nach einigen hundert Metern konnte sie nicht mehr schreien. Sie glaubte, ohnmächtig zu werden. Dann huschte plötzlich etwas an ihr vorbei und nahm eine horizontale Lage ein. Das Ding fing an, sich zu drehen, wurde immer größer. Danica sah eine leuchtende Spirale, das Iron. In der Mitte das kleine Vogelwesen. Es lächelte ihr zu. An den Spiralrändern waren die Lichtpunkte zu sehen. Sie fiel sanft in die Mitte des Irons. Ihr kam es vor, als wollte sie der kleine Vogel zärtlich auffangen. Das Iron drehte sich weiter, aber von diesem Moment an nach oben schwebend. Ganz langsam. Danica fühlte sich warm und geborgen. Sie ließ es mit sich geschehen. Das Iron schwebte vorsichtig aus dem Spaltenloch heraus und landete sanft neben Jonah. Danica stieg ab. Das Iron verkleinerte sich wieder auf 20 Zentimeter Durchmesser. Und nun sah das gerettete Mädchen den wehrlos daliegenden Jonah. Ihre Gedanken spielten Ping-Pong. Sie dachte, sieht der süß aus. Zum Knullen, das ist die Chance meines Lebens. Jetzt oder nie, dachte Danica. In der Tat, Jonah wachte auf, schaute erstaunt aus der Wäsche und war offensichtlich froh, dass Danica nicht dem Untergang geweiht war. Folgerichtig, sagte Jonah zu Danica. Mein Gott, hast du ein Glück gehabt. Das Iron rettet tatsächlich Leben. Ajagiak hatte recht, ich sollte ihn... Ja, Jonah, du solltest ihn wirklich rufen. Vielleicht kennt er einen Ausweg. Ich halte das nicht mehr aus. Noch mehr von solchen Abstürzen und ich komme in die Klapsmühle, sagte Danica.
Aber dort kannst du, Jonah, nicht mehr knutschen, Danica,
fügte Kolo verschmitzt hinzu. Und er lachte über seinen gelungenen Gag. Also wenn ein Antanka lacht, wer könnte da böse sein? Es hörte sich wirklich nett an. Jonah lachte auch. Und Danica? Naja, lassen wir das.